Hallo und herzlich willkommen bei Listen to Wissen. Ich bin Isabel Rogge und nehme euch heute wieder mit auf eine Forschungsreise für die Ohren. Und während wir zugegeben eher metaphorisch unterwegs sind, war mein Gesprächspartner Professor Dr. Florian Spissinger es für seine Forschungen leibhaftig. An Wahlkampfständen, auf Vortragsveranstaltungen und bei Stammtischformaten der AfD. Denn der Politikwissenschaftler hat sich im Rahmen seiner Promotion an der Universität Leipzig gefragt, wie kommt es, dass sich Menschen bei der AfD am richtigen Ort fühlen und was macht diese, wie er sie nennt, Gefühlsgemeinschaft AfD aus? Ein Hinweis zum zeitlichen Ablauf. Das Gespräch hat im März 2025 stattgefunden, also bevor das Bundesamt für Verfassungsschutz am 2. Mai 2025 die Öffentlichkeit darüber informiert hat, dass es die AfD nun auf Bundesebene als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Da die AfD wiederum rechtliche Schritte gegen die Einstufung eingeleitet hat, hat der Verfassungsschutz in der Zwischenzeit eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Das ist ein normaler Ablauf in einem solchen Verfahren und bedeutet, dass der Verfassungsschutz die AfD jetzt bis zu einer Gerichtsentscheidung nicht mehr öffentlich gesichert rechtsextremistisch nennt, sondern wieder nur als Verdachtsfall bezeichnet. All das ändert nichts an Florians Forschung, macht unsere Folge aber nochmal aktueller denn je. Florian arbeitet mittlerweile übrigens als Professor für soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, als auch als Sozialarbeiter. Und zu welchen Ergebnissen er zuvor in seiner Forschung gekommen ist, das hört ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen, Florian Spissinger.
Hallo, ich freue mich auch heute hier zu sein.
Florian, wir dürfen ja heute sprechen, weil du mit deinem Beitrag das Wohlfühlen in der AfD-Gemeinschaft 2024 einer der Finalisten beim Deutschen Studienpreis warst, und zwar in der Kategorie Sozialwissenschaften. Wenn du mir und den Hörenden jetzt so eine kleine Einleitung erstmal geben solltest in das Thema, was würdest du sagen, was hast du da genau untersucht?
Ich bin der Frage nachgegangen, weshalb sich Menschen, man muss ja dazu sagen, vielleicht immer mehr Menschen, in der AfD-Gemeinschaft wohlfühlen. Und das vor dem Hintergrund, dass die AfD eine Partei ist, die damals schon ein rechtsextremer Beobachtungsfall von der Bundesverfassungsschutzbehörde war, mittlerweile über zwei Gerichtsverfahren quasi als rechtsextremer Verdachtsfall bestätigt ist. Drei Landesverbände gelten als gesichert rechtsextrem. Es gab davor schon unzählige Forschungsarbeiten, journalistische Arbeiten, die quasi vor der Programmatik der AfD gewarnt haben. Und all die Warnungen vor der AfD prallen aber an den Leuten sozusagen ab, die dort mitmachen, die unterstützen, die wählen. Also die AfD hat für diese Menschen an Abstoßung verloren und mich hat interessiert, wie funktioniert das? Wie immunisiert die AfD-Gemeinschaft ihre Anhängerin vor Kritik? Also weshalb fühlen sich die Anhänger dort wohl und am richtigen Platz? Das ist die Frage, der ich nachgegangen bin.
Jetzt hast du gerade schon so ganz kurz gesagt, es gab schon verschiedene auch journalistische Arbeiten und so. Was würdest du sagen, wie steht deine Forschung jetzt im Kontext zu anderen Untersuchungen, insbesondere wenn man dann jetzt auf den Bereich Rechtspopulismus und Rechtsextremismusforschung guckt?
Also meine Perspektive ist die, dass ich die AfD als eine Gefühlsgemeinschaft untersucht habe. Das heißt, ich habe jetzt mal ganz grob zwei Sachen gemacht. Ich habe mir einerseits versucht, die Gefühlswelt, in der sich Anhängerinnen der AfD bewegen, also ihr Blick in die Welt, ihr Erleben im Alltag, wie schauen die auf die AfD, wie schauen die auf sich selbst, zu rekonstruieren, das zu verstehen, nachzuvollziehen. Und der andere Punkt ist, ich habe die Gefühlsarbeit, könnte man sagen, der AfD angeschaut. Also wie wird diese Gefühlswelt geformt und gefestigt? Und das ist, denke ich, eine Perspektive, die unterscheidet meine Arbeit schon mal von manchen anderen. Ich bin davon ausgegangen, dass rechte Gefühle eben keine Selbstverständlichkeit sind, nicht einfach so da sind und wie es manchmal heißt, irgendwie bloß von der AfD und anderen rechten Parteien. Ähnliche Forschungsperspektiven gibt es ja auch international, dass das sozusagen diese Gefühle nur abgeholt werden. Das ist ja manchmal so das Bild, sondern Gefühle werden aus meiner Forschungsperspektive immer quasi durch bestimmte Narrative nahegelegt, geformt, geprägt. Also der Grundgedanke ist, in meiner Forschung diese politische Prägung zu untersuchen und nicht einfach Gefühle wie so eine quasi automatische Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen und Krisen zu betrachten. Denn, also nur mal kurz so vielleicht so zwei Beispiele, die gängig sind. Migration ist ja nicht automatisch oder notwendigerweise mit einem Gefühl von, in Anführungszeichen, Überfremdung, Verdrängung, Islamisierung verbunden. Also ich untersuche quasi diese emotionalen Umdeutungen oder dieses rechte Deutungsangebot, zeige also, wie zum Beispiel Migration in ein Gefühl existenzieller Bedrohung übersetzt wird, wie Klimaschutz in den Eindruck von Zukunftszerstörung wird. Und ich habe mir quasi angeschaut, wie funktioniert diese Gefühlswelt im Detail, wie wird die auch bei AfD-Veranstaltungen eingeübt. Also mal ganz grob könnte man sagen, ich habe die rechte Gefühlspolitik am Beispiel der AfD untersucht. Und weil du ja gefragt hast, was ist so vielleicht nochmal eine andere Perspektive, als es oft im öffentlichen Diskurs ist. Ich würde sagen, Gefühle, Affekte, Emotionen sind ja irgendwie, wenn es um rechte Akteurinnen geht, so schon omnipräsent. Das ist jetzt an sich kein überraschendes Thema. Aber die üblichen, sag ich mal, Figuren, die da gezeichnet werden, sind ja sowas wie Wutbürger, es geht um Ängste schüren. Wenn man sich das genau anschaut, sind das unterkomplexe Bilder. Also in der Forschung, muss man auch sagen, geht's primär um Wut, Angst, Hass, vielleicht um Nostalgie. Das sind so die am häufigsten genannten Emotionen. Und meine Arbeit, aber ich will auch sagen, mittlerweile auch einige andere Arbeiten, zeigen eben, dass die neurechte Gefühlswelt vielschichtiger ist, dass die Gefühlsarbeit komplexer ist, als dass man die irgendwie auf so eindimensionale Emotionen reduzieren könnte. Vor allem, wenn man das tut, verpasst man halt gewissermaßen das, was ich eigentlich untersuchen wollte, nämlich das rechte Wohlfühlen, die Anziehungskraft, die Attraktivität. Also die lässt sich eben nicht auf nur Angst oder Wut oder Hass reduzieren. Mir war es deshalb wichtig, den Blick über diese, in Anführungszeichen, negativen, destruktiven Emotionen hinaus zu weiten und quasi zu verstehen, wie funktioniert diese Gefühlsarbeit im Detail, und habe dafür dann so den Fokus auch auf, ja, ich würde mal sagen, so ermächtigende Momente, beheimatende Momente, identitätsstiftende Aspekte der Gefühlsgemeinschaft gerichtet und quasi untersucht, wie die AfD recht sein mit angenehmen Gefühlen besetzt, also dass es sich normal, unproblematisch gewissermaßen gar gut anfühlt, dort mitzumachen.
Du warst jetzt auf AfD-Veranstaltungen vor Ort. Du bist ja jetzt nicht als Privatperson da hingegangen, sondern als Wissenschaftler. Was hast du dir da so vorgenommen und was hast du dann auch da erlebt? Und wie war das dann vielleicht auch wiederum so rausgezoomt aus der Wissenschaftlerperspektive wieder persönlich, das so zu erleben?
Also genau richtig, ich war da als Forscher. Ich war da auch nicht irgendwie investigativ oder so, sondern als damals Doktorand der Universität Leipzig. Und damit ist, denke ich, schon mal, ja, nochmal so ein Spezifikum meiner Forschung deutlich. Also ich kombiniere quasi diesen Gefühlszugang mit einer ethnografischen Forschung, nennt man das. Also eine Forschung aus nächster Nähe. Wir haben relativ viel Forschung mit Statistiken und so weiter. Ich bin zu verschiedenen AfD-Zusammenkünften, muss man eigentlich sagen, hingegangen. Das hattest du gerade ja schon gesagt. Und ich will mal nur kurz so was, das irgendwie klarer ist, was ich mit Zusammenkünften meine. Das sind teilweise so Wahlkampfstände gewesen, bei denen sich Leute treffen. Das waren aber auch Vortragsveranstaltungen, bei denen dann vielleicht drei AfD-PolitikerInnen Reden halten und im Publikum vielleicht 50, 100 Leute oder so saßen. Aber auch so kleinere Stammtischformate, bei denen ich war, die dann eher so im ländlichen Raum, in Gasthöfen, Nebenzimmern sind, weniger Menschen entsprechend da und die dann, ich würde mal sagen, so rechte Wohlfühlzonen par excellence sind. Und ich bin dort hingegangen mit der Idee, mir das eben aus nächster Nähe anzugucken und habe entsprechend die Reden beobachtet und Leuten einfach vor Ort auch gesprochen. Vor allem muss man sagen, viel zugehört. Ja, man kann sich die Gesprächspartnerinnen wie so eine Mischung aus Wahlkampfhelferinnen, Teilnehmenden von Veranstaltungen, manchmal waren Stadtratsmitglieder, vorstellen. Genau, wie war das für mich, dorthin zu kommen? Also man kann sich das so vorstellen, ich schreibe das in einer Arbeit, dass ich dort als Gefühlsfremder in rechten Räumen war. Es meint, und das ist jetzt nicht so überraschend, also es kostete mich Überwinder, dorthin zu gehen, aber ein Unwohlsein bei der Forschung. Ich fühlte mich sozusagen als offensichtlich der Einzige, der dort sich quasi am falschen Platz gefühlt hat. Und vor dem Hintergrund ist mir sehr deutlich geworden, eben dieses rechte Wohlfühlen. Also durch mein eigenes Unwohlsein, und so bin ich eigentlich auch auf die Frage gekommen, auf den Forschungsfokus, weil ich dann eben das so sichtbar geworden ist, als dass da Leute irgendwie in diese Stimmung eintauchen und sich dort, ja, am richtigen Platz sehen, gemeinsam schimpfen und spotten und bei den Stammtischen nebenbei essen und solche Dinge einfach. Manche haben auch gesagt, ja, das sei für sie wie so ein anregender Fortbildungsabend. Und da ist passiert eben sehr viel gleichzeitig bei diesen Veranstaltungen. Da wird, wie gesagt, gespottet, zum Beispiel über Asyl, Geschlechterpolitik oder geschlechtergerechte Sprache, über Klimapolitik. Es sind irgendwie auch Räume, in denen man, deshalb auch, habe ich gesagt, es sind rechte Wohlfühlzonen par excellence. Es sind Räume, in denen quasi rassistische, antifeministische Aussagen ohne Widerspruch getätigt werden, indem auch Leute mal antisemitische Verschwörungsmythen in den Raum stellen, ohne dass da jemand irritiert ist. Es sind also so Räume für Gleichgesinnte und ich würde eben auch sagen für emotional Gleichgestimmte, also so rechte Komfortzonen. Und was ich quasi gemacht habe, ist dann in der Arbeit versucht, diese Dinge, die eben gleichzeitig passieren bei so Veranstaltungen, da passieren ja ganz viele scheinbar widersprüchliche Dinge, keine Ahnung, Rassismus artikuliert sich in einem Wohlfühlen, Antiklimaschutz präsentiert sich irgendwie wie eine aufklärerische Geste, quasi die Behauptung, dass der Klimawandel oder die globale Erwärmung nicht menschengemacht sei oder der Mensch keinen Einfluss darauf hat. Es wird dann im einen Moment irgendwie brutal geschimpft über die Medien, in Anführungszeichen, die Altparteien und so, wie es heißt, und dann gibt es aber auch diese Momente von Sport. Es wird irgendwie bei den großen Veranstaltungen mit Zahlen hantiert. Und ich habe in der Arbeit dann versucht, diese Dinge ja in so Art verschiedene Praktiken aufzuteilen, die zum rechten Wohlfühlen beitragen. Ja, wie das bei Forschung eben ist, versucht Komplexität zu reduzieren, Dinge zu ordnen.
Was ist dann zum Beispiel bei diesen AfD-Veranstaltungen passiert? Und was würdest du sagen, bedeutet das dann auch weiterhin?
Ich konnte eben da verschiedene Dinge gleichzeitig beobachten. Wie ich gerade schon gesagt habe, man kann so Praktiken des Sports am, in Anführungszeichen, AfD-Stammtisch beobachten, spöttische Reden von AfD-Politikern, auch dieses, ja, sag ich mal, Auftreten als seriöse Politikerin, die mit Zahlen hantieren, Fachbegriffe verwenden, ich nenne das eine Performance von Sachlichkeit. Das sind so verschiedene Aspekte, die ich will mal sagen, vielleicht herausdestilliert habe. Und die tragen auf unterschiedliche Weise zu dem rechten Wohlfühlen bei. Vielleicht, um mal kurz so ein Beispiel zu machen oder auf eins näher einzugehen, diesen spöttischen Humor, den man bei AfD-Veranstaltungen beobachten oder in den Reden viel beobachten kann, der hüllt natürlich erstmal rechte Rede in eine Wohlfühlatmosphäre. Insofern fühlen die, die dort sind, sich quasi nicht wie Hassende oder sowas. Vor allem geht es dabei darum, sich quasi über die, die man auslacht, zu erheben. Also es ist quasi so eine Art kollektive Ermächtigungsübung, wenn man gemeinsam über die sogenannten Altparteien und deren Anhängerinnen lacht und quasi sich gemeinschaftlich über diejenigen erhebt, die man für realitätsfern und ideologisiert hält. Da geht es viel um, das ist auch beim Schimpfen so, um so kollektive Selbstvergewisserung, um das Gefühl oder sich bestätigen in dem Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und quasi, ich nenne das sowas wie so eine, sich in so einer aufgeklärten Widerstandsgemeinschaft zu fühlen, die auf diejenigen, die man für medial verblendete Schlafschafe, wie es heißt, herunterlacht. Das ist so ein Motiv, was während Querdenken ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und eben diese Identitäten und Gefühle, die werden bei AfD-Veranstaltungen beispielsweise beim Sport eingeübt. Und deshalb nenne ich das neurechtes Identitäts- und Gefühlstraining.
Du hast in deiner Forschung ja verschiedene Konzepte herausgearbeitet, darunter die genannten Identitäts- und Gefühlstrainings. Wie bist du dabei vorgegangen?
Die sind, wie eigentlich alle meine Konzepte, so entstanden aus einer Mischung aus, ich habe was in der Praxis, in der Empirie beobachtet und ich habe ja affekttheoretische und emotionssoziologische Konzepte in meiner Arbeit verwendet, um eben das, was ich beobachte, in Begriffe fassen zu können und auch davon abstrahieren zu können und quasi eigene Konzepte daraus wiederum Begriffe gebaut, dass mit denen dann andere Forscherinnen weiterarbeiten können. Diese Gefühls- und Identitätstrainings, die sind aus meinen Beobachtungen entstanden von dem spöttischen Gelächter bei AfD-Veranstaltungen, aber auch dem kollektiven Schimpfen über KlimaschützerInnen, über die Medien, über die Altparteien, wie es heißt. Und mit diesen Gefühlstrainings möchte ich im Prinzip betonen, dass Gefühle und Identitäten nicht einfach nur durch Narrative, durch Erzählungen bereitgestellt werden, nahegelegt werden, sondern dass emotionale Haltungen, Selbstverständnisse auch ganz praktisch eingeübt werden, also intensiviert werden. Und beim Schimpfen kann man sich das zum Beispiel ganz gut vorstellen, denke ich, im AfD-Stammtisch, dass da geht es nur um eine Intensivierung, da geht es darum, auch zum Beispiel den verbalen Ausbruch, sich gegenseitig zu demonstrieren und quasi auch damit zu zeigen, dass man mit der Welt des verachteten Mainstreams gebrochen hat. Und während man schimpft, vertieft man sich weiter in diese neurechte Gefühlswelt. Das heißt, dieses Schimpfen als Beispiel trägt zu diesem rebellischen, widerständigen, in Anführungszeichen, Selbstverständnis bei. Es ist so eine Art kollektive Selbstvergewisserung im Gefühl, dass man auf der richtigen Seite steht. Selbst brutale Aussagen über Geflüchtete, KlimaschützerInnen und so weiter werden dann, und da sind wir dann bei dem Wohlfühlen wieder, zu so einer gefühlten Befreiung aus moralischen Zwängen einer angeblichen Meinungsdiktatur. Und auch dieses kollektive Spotten funktioniert als so ein Identitäts- und Gefühlstraining. Es geht darum, sich gemeinschaftlich zu verbinden, sich über diejenigen zu erheben, die man verlacht, die man für realitätsfern und ideologisiert hält und gegenseitig zu bestätigen, dass man auf der richtigen Seite steht und gewissermaßen dann Kritik an der AfD wie mit so einem überlegenen Grinsen hinwegwischen kann. Und dieses Gefühlstraining, das braucht, das finde ich einen wichtigen Punkt, nicht viel Requisiten. Also es braucht letztlich nur Leute mit den ähnlichen Überzeugungen. Es braucht Räume, in denen die zusammenkommen. Und das müssen eben nicht nur diese AfD-Veranstaltungen sein. Das können auch Räume im privaten Raum sein. Das können auch soziale Medien sein, denke ich.
Und ein weiteres sehr wichtiges Konzept sind dann noch die affektiven Druckstellen des nationalen Niedergangs. Was bedeutet das?
Ja, es ist sehr langes Konzept. Was ich damit meine, sind im Prinzip die Beobachtung, dass sich Untergangsnarrative, rassistische Bedrohungs- und Untergangsnarrative, an denen zeige ich das vor allem, solchen wie Islamisierung, in Anführungszeichen Bevölkerungsaustausch, also diese Behauptung von kultureller Überfremdung, ethnischer Verdrängung und so weiter. Das sind ja Behauptungen, die die AfD und andere neurechte Akteure seit langem verbreiten. Und mein Punkt ist eben, diese Geschichten, die werden ja nicht als Geschichten von AfD-Anhängerinnen wahrgenommen, sondern die werden ja als Selbstverständlichkeiten erlebt, als Wahrheiten, als etwas Selbstevidentes, was sie, wenn sie in den Alltag gucken, erleben. So, und mit dem Konzept will ich eben zeigen, wie sich Untergangsnarrative in alltäglichen Phänomenen, Körpern, Veränderungen, Symbolen, ich mache es gleich konkreter, verdichten. Und wie also diese Untergangsnarrative, die das alltägliche Erleben formen. Und um es vielleicht mal einem ganz drastischen Beispiel zu machen, eine Gesprächspartnerin von mir, die hatte die Vorstellung, dass in Deutschland ein ethnischer Bürgerkrieg geplant sei oder riskiert werde. Das ist eine Erzählung, die solche neurechten Autoren wie Götz Kubitschek oder der AfD-Politiker Björn Höcke seit Jahren verbreiten. In den US-amerikanischen Kontext nennt man das die Vorstellung Race War. Und was diese AfD-Gesprächspartnerin eben gesagt hat, ist, oder mir erzählt hat, ist, dass sie an ihrem Wohnort nicht deutsche Flaggen gesehen habe und das sei ja ganz offenkundig eine Kriegserklärung. Männliche Geflüchtete an ihrem Ort hat sie als, oder deren Körpern als Kampfmaschinen beschrieben. Kurzum, die hat den Alltag entsprechend ihrer rassistischen Vorstellungswelt erlebt und wer eben in dieser Gefühlswelt lebt, sieht also den eigenen Alltag überall solche Spuren und gefühlte Beweise für die eigene Weltsicht. Das können dann auch solche Dinge sein wie die Eröffnung eines weiteren Dönerimbisses in der Gegend oder das Wahrnehmen nicht deutscher Sprachen im öffentlichen Raum, schwarz gelesene Menschen in der eigenen Nachbarschaft, sowas. Das werden dann als so gefühlten Beweisen für eine Islamisierung oder migrantische Verdrängung und so weiter. Dieses Phänomen versuche ich in dem Begriff der affektiven Druckstellen des nationalen Niedergangs eben zu greifen, dass erstens diese Untergangsszenarien sich in Alltagswahrnehmung verdichten und wenn dann die Menschen in den Alltag gucken, dass sich dann für die das Szenario, was sie vor Augen haben, permanent beweist. Also sie sehen dann gewissermaßen Symptome für den Niedergang vor ihrer eigenen Haustür und es sind Druckstellen, weil das die Menschen antreibt. Also erstens Druckstellen, weil es die Menschen direkt anspricht. Es ist also meine Gesprächspartnerin fühlen sich von dem, was sie beobachten, provoziert, hatte mal einer gesagt. Und weil es sie in ihrem Handeln antreibt. Also wenn man überall den ganzen Tag Dinge sieht, die man als kulturellen Verfall und so weiter deutet und erlebt, dann entsteht daraus das Gefühl, bei AfD-Anhängerinnen dringend handeln zu müssen, bevor es zu spät ist. Und das, was ich eben jetzt an antimigrantischen, rassistischen Motiven und Untergangserzählungen gezeigt habe, das lässt sich sicherlich auch auf so antiklimapolitische Bedrohungsszenarien wie die Rede von einer drohenden Ökodiktatur übertragen. Da werden dann halt andere Dinge zu affektiven Druckstellen, zum Beispiel vegane Produkte im Supermarkt, Lastenfahrräder, das Lastenfahrrad der Nachbarin oder, keine Ahnung, eine Person, die dann nicht in den Urlaub fliegt, sondern mit dem Campingwagen geht, wird dann quasi als ideologisch wahrgenommen, solche Sachen. Kann man sich eben vorstellen. Und dass es in dieser neurechten Gefühlswelt eben lauter von solchen Symptomen in Anführungszeichen wimmelt.
Und affektiv, weil die dann so plötzlich sozusagen passieren?
Affektiv ist mein Begriff dafür, dass sie Menschen emotional ansprechen.
Du sammelst ja deine Konzepte, wie vorhin erwähnt, unter dem Oberbegriff neurechte Gefühlsgemeinschaft. Was genau meinst du damit?
Was ich damit meine, ist einfach eine andere Perspektive auf die AfD. Nämlich sie nicht, ich habe die ja nicht als eine parlamentarische Akteurin angeguckt. Ich habe die jetzt nicht inhaltsanalytisch analysiert, sondern mich hat interessiert, wie funktioniert die AfD als ein Anzugspunkt für Menschen und weshalb ist denn die Gefühlsquelle? Also wie arbeitet die als Gefühlsarbeiterin? Und insofern war mein Blick quasi auf die AfD, dass sie eben nicht nur eine ideologische, sondern ihren Anhängerinnen auch eine emotionale Heimat bietet, wollte also den Blick auf diese geteilte Gefühlswelt lenken, in der sich dann meine Gesprächspartnerin quasi als Teil von einer guten und wichtigen Gemeinschaft von Widerständigen gefühlt haben, gesehen haben, beschrieben haben, als in Anführungszeichen Widerständige gegen eine angebliche Zerstörung Deutschlands durch Migrationspolitik, durch Klimaschutzpolitik und was man sich da eben alles vorstellt oder auch als Widerstand gegen die Vorstellung, dass in Deutschland das, was rechte Akteurinnen für die Wahrheit halten, unterdrückt werde, dass Ansichten in der Bevölkerung medial manipuliert werden. Und in der AfD fühlt man sich dann quasi wie so eine, oder meine Gesprächspartnerin im Wahlkampfstand zum Beispiel, fühlen sich dann wie so aufgeklärte Aufklärerinnen, die dann eben nicht rassistische Propaganda betreiben, sondern, wie könnte man das nennen, ja, Aufklärungsarbeit in ihrer Sicht. Diese geteilte Gefühlswelt, die kommt eben in dieser, die wollte ich betonen, deshalb spreche ich von einer rechten Gefühlsgemeinschaft. Die Leute verbinden eben mit der AfD ganz verschiedene Dinge, die man vielleicht, wenn man aus dieser Perspektive von Hass, Wut und Angst schaut, eben nicht so schnell drauf kommt. Für meine Gesprächspartnerin ist die AfD ein Projekt der Hoffnung. Ist die AfD mit Progressivität, mit Schutz vor einer bedrohlichen Zukunft verbunden und so weiter.
Jetzt stelle ich immer, bevor ich ein Interview führe, meiner Instagram-Community die Möglichkeit, auch Fragen an meine GästInnen zu stellen. Und bei dir, jetzt bist du kein Psychologe, aber es kamen natürlich Fragen, bei denen man sich auch so vorstellen kann, dass sie dann kommen. Nämlich Fragen wie, können wir Menschen denn dann überhaupt noch erreichen, die sich da schon so stark ja irgendwie abschotten? Und da klingt natürlich auch die Frage mit, wie kann man denn dann der Gefühlsgemeinschaft AfD überhaupt entgegenwirken?
Also ich glaube, es kommt darauf an, wen man jetzt mit wir meint. Ich denke, ich als Wissenschaftler kann die Menschen nicht besonders erreichen. Medien, Politikerinnen, die als des Mainstreams verdächtig gelten, ebenso wenig. Das heißt, Menschen, von denen ich ausgehe, dass sie schon stark in dieser neurechten Gefühlswelt abgetaucht sind, dort leben, entsprechend den Alltag und Politik wahrnehmen, die nehmen ja Politik, Medien und so weiter sehr geframed, könnte man sagen, gefiltert, gedeutet war. Alles, was nicht der eigenen Weltsicht entspricht, steht unter Ideologieverdacht, wird dann als linksgrüne Propaganda vorgestellt, in Anführungszeichen entlarvt. Selbst Aussagen von Freundinnen oder Bekannten oder kritische Einwände, warum man denn jetzt vielleicht bei der AfD ist oder so, kann man aus dieser Position, dass man sich in so einer linken Meinungsdiktatur fühlt oder wähnt, sehr selbstsicher von sich weisen, Und muss das nicht an sich heranlassen, weil man Freundinnen und Bekannte dann beispielsweise als verblendete und ideologische Schlafschafe einordnet. Also da kommt man sicher, was das Erreichen angeht, an die eigenen Grenzen. Hinzu kommt natürlich, dass so eine mediale Parallelwelt entstanden ist von neurechten Blogs, Zeitschriften, Chats und so weiter. Dass dieses Medienmisstrauen, was da kultiviert wird, von den AfD-Anhängerinnen und anderen neurechten Akteuren eben selbst wie so eine gefühlte Medienkompetenz erlebt wird. Also der Kompetenz, sich in Anführungszeichen nicht blenden zu lassen und die Wahrheit über Migration oder so zu kennen. Kurz gesagt, vor dem Hintergrund ist es ziemlich schwierig und das ist eigentlich auch das Ergebnis meiner Studie, AfD-Anhängerinnen zu erreichen, zurückzugewinnen. Hinzu kommt, dass die AfD einfach auch, das finde ich, darf man nicht vergessen, sehr eine attraktive Gefühlswelt bietet. Also sie entlastet moralisch, man kann sich dabei den Guten fühlen, man kann Hoffnung investieren in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, also wenn man rechtsgerichtet ist, eben wiederfinden. Also die AfD bietet den Menschen schon auch eine belohnende Weltsicht. Wenn man nochmal an zum Beispiel dieses selbstbestätigende Gefühl, dem selbstbestätigenden Blick, mit dem man durch die Welt geht, denkt. So, was kann man tun, war die Frage. Da muss ich sagen, ich will jetzt keine behaupten, dass es da irgendwie einfache Lösungen gäbe, weil die Leute kleben eben sehr fest an der Partei. Man sieht es auch jetzt wieder bei den Bundestagswahlergebnissen. Die AfD hat sehr treue Wählerinnen. Es gab fast keine Wählerinnenabwanderung. Das ist eben nicht, wie es manchmal nach wie vor kursiert, irgendwie bloßer Protest, so im Sinne von, die Leute fühlen sich halt von den anderen Parteien abgestoßen. Nee, die sind in der Regel, das wissen wir schon aus der Forschung, von der AfD-Programmatik überzeugt, teilen die Weltsicht, die kleben, wie ich sag, an dieser Partei, in dieser Gefühlswelt. Ja, was kann man tun? Ich glaube, man muss erstmal zur Kenntnis nehmen, wie die Problemlage ist, bevor man über Lösungen nachdenkt. Und die Problemsicht ist eine komplexe und da wird sich, ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass es da einfache, schnelle Lösungen gibt, als gäbe es irgendwie einen rhetorischen Trick, eine Technik und dann würden die Leute zurückkommen. Das würde ich nicht sagen. Was wir, das weiß ich jetzt aber nicht aus meiner Forschung, sondern aus Gesprächen mit Praktikerinnen aus der Ausstiegsarbeit, die betonen Beziehungsarbeit. Aber das ist natürlich jetzt keine Sache, die Politikerin oder ich als Wissenschaftlerin tun kann. Und es ist ja auch nicht so, dass es, wie gesagt, bei Freundinnen einfach wäre, an die ranzukommen oder bei Bekannten. Was ein wichtiger Punkt ist, was der Ausstiegsarbeit ist, ist die Erkenntnis, hey, man muss immer die Tür offen lassen. Also die Menschen, die über die Jahre in diese Gefühlswelt abgedriftet sind, denen einen Rückweg zu bieten. Aber letztlich wissen wir, haben wir, soweit ich das sehe, keine Forschung über die Faktoren des Ausstiegs bei AfD-Wählerinnen. Und ja, das ist ja ein spannendes Forschungsfeld sicherlich. Meine Arbeit zeigt jetzt im Prinzip erstmal, weshalb ist es so schwierig, diese Leute zu erreichen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um sich nicht die Illusion zu machen, dass es da eine schnelle Lösung gibt. Ja, und das Problem überhaupt, oder überhaupt erstmal anzuerkennen, wie attraktiv ist diese Gefühlsgemeinschaft für Menschen, ja.
Hältst du die Ergebnisse dann auch vielleicht für übertragbar auf populistische Parteien und Gruppierungen in anderen Ländern?
Meine Arbeit leidet ja, wie viele Forschungen, unter dem, was man methodischen Nationalismus nennt. Also da wäre sicherlich vergleichende Forschung wichtig und spannend. Ich bin bei dem Begriff übertragbar immer ein bisschen vorsichtig, weil ich sehr viel von empirischer Forschung halte und nicht einfach vorschlagen würde, Dinge einfach von A nach B zu übertragen, aber oder Ergebnisse nicht einfach von A nach B zu übertragen. Aber was die großen Linien angeht oder die groben Linien angeht, kann man natürlich die internationale Vernetzung der gegenwärtigen Rechten längst nicht mehr übersehen. Ich sage mal nur das Stichwort Alice Weidel, Elon Musk oder auch ganz vieles, was zum Beispiel Simon Strick zur digitalen Rechten in den USA geforscht hat. Das ist meine zentrale Bezugsquelle, auch was Gefühlsarbeit angeht, ein wichtiger Autor für meine Forschung. Und was er zu den digitalen Rechten in den USA geforscht hat, das passt sehr gut auch zu meiner Forschung zur AfD.
Wir sehen ja vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern, jetzt mal bis auf Berlin, dass die AfD da in der Regel die stärkste Kraft mittlerweile ist. Wobei man, wenn man dann so die erststärkste Kraft in den westlichen Bundesländern runternimmt, ja auch mittlerweile die AfD an zweiter Stelle oft zieht. Trotzdem ist es ja ein großes Thema eben in den östlichen Bundesländern. Warum ist die AfD da so erfolgreich? Kannst du sagen, woher dieser Erfolg kommt und ob die da vielleicht besonders gut mit diesen Narrativen sind, von denen du dann ja auch gesprochen hast?
Ja, da waren schon wichtige Punkte drin, die du gerade gesagt hast. Ich denke auch, erstmal muss man festhalten, es handelt sich um graduelle Unterschiede in der Zustimmung zwischen Ost und West, weil man sonst, wenn man so tut, als wäre das ein ganz kategorialer Unterschied, dann tut man so, als wären die westdeutschen Bundesländer sozusagen frei von rechten Akteurinnen und Einstellungen. Das ist, wie du gerade schon gesagt hast, mitnichten so. Bei der kürzlichen Bundestagswahl war die AfD eben auch in zahlreichen Wahlkreisen, in Anführungszeichen im Westen, zweitstärkste Kraft geworden, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Wahlkreis auch stärkste Kraft. Richtig ist aber schon, dass die AfD in ostdeutschen Bundesländern seit Jahren mehr Zustimmung erhält. Man muss vielleicht korrekterweise sagen, eben noch mehr Zustimmung als in Westdeutschen, wie du gerade gesagt hast. In den 5 Flächenländern hat sie fast alle Wahlkreise gewonnen. Ich habe mir noch die Stimmenanteile rausgesucht gehabt gestern. Ost waren 36,2%, West 18%, also doppelt so viel Zustimmung. Die Gründe dafür, die sind vielschichtig. Also da gibt es sehr viele Hypothesen und Erklärungen. Das ist ein eigenes Forschungsthema, würde ich sagen. Das würde auch hier den Rahmen sprengen, das komplett aufzufächern. Ein wichtiger Aspekt würde ich zumindest mal hervorheben. Das sind sicherlich über Jahrzehnte gewachsene rechte Strukturen und die rechte Normalisierung in der ostdeutschen Fläche. Und das konnte man, finde ich, an den Wahlergebnissen auch nochmal sehr deutlich ablesen, diese rechte Normalisierung. Die AfD fällt im Osten, in Anführungszeichen, eben auf einen sehr fruchtbaren Boden. Und sie hat, das will ich noch hinzufügen, den eben auch über Jahre mit beackert. Und was ich in meiner Forschung gemacht habe, ist, mir die Landtagswahlen 2019 näher anzuschauen und die unter der Perspektive Gefühls- und Identitätsarbeit näher angeguckt. Also der Wahlkampf war ja 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, ist die AfD quasi in Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit so Slogans aufgetreten wie Vollende die Wende, Wende 2.0. Das heißt, was sie gemacht hat, ist sich als wie so eine Demokratie- und Befreiungsbewegung präsentiert und Sie hat ihre Wählerin, wie es zu so einer demokratischen Avantgarde aufgewertet. Ich will mal kurz erklären, wie genau das funktioniert. Also zum einen muss man, denke ich, wissen dafür, dass die gegenwärtige Rechte so eine, mit so einer Parallelisierung von BRD und DDR arbeitet. Also AfD und andere behaupten, dass sich bei der heutigen Bundesrepublik eben auch um so eine unfreie Gesellschaft handle. Das wird in so Slogans wie linke Meinungsdiktatur sehr deutlich, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt, angebliche Wahrheiten über Migration würden unterdrückt, die Medien würden Lügen, Propaganda vertreiben, Stichwort Lügenpresse, die Bürgerinnen würden manipuliert und so weiter. Und gegenüber all den manipulierten Bürgerinnen sieht man sich eben bei der AfD als sozusagen aufgeklärte Aufklärerin, als Erwachte und als diejenigen, die sich eben nicht blenden lassen, wie es heißt. So, und davon gibt es eine Version, würde ich sagen, ein bestimmtes Narrativ für die ostdeutschen Wählerinnen. Und das ist bei dem Wahlkampf mir eben sehr deutlich geworden, nämlich ostdeutsche WählerInnen werden im AfD-Kontext sozusagen qua DDR-Sozialisation als besonders sensibel für Propaganda, totalitäre Verhältnisse, Unterdrückung und so weiter ausgesucht. Also sozusagen als erwacht qua ostdeutsch sein. Und das wird laut meinen Interviewpartnerinnen auch intergenerational weitergegeben, dieses, wie sie sagten, besondere Sensibilität. Ostdeutsch sein wird also in dieser Vorstellungswelt zu sowas wie so einem Kompetenzvorsprung, zu einem Demokratievorteil in einer angeblichen Diktatur, in der man sich heute eben wieder befinde und aus der man sich abermals befreien müsse. Was diese Erzählung eben bietet, ist, den Wählerinnen in ostdeutschen Bundesländern ein Gegennarrativ, ein aufwertendes Identitäts- und Gefühlsangebot, also eine Gegenfigur zum Image vom braunen Osten oder auch dem Gefühl, Bürgerinnen zweite Klasse zu sein. Die AfD sagt, nein, ihr seid nicht die Antidemokratin, ihr seid nämlich die wahren Demokratin, ihr seid sozusagen, ihr seid die Zukunft Deutschlands, ihr rettet mit eurer Wahl Deutschland, ihr in Anführungszeichen vollendet die Wende, ihr seid die demokratische Hoffnung für Deutschland. Und ich denke, das ist auch ein Teil der Erklärung, weshalb die Zuschreibungen von Rassismus und Rechtsextremismus diese Menschen nicht nur, aber eben noch mehr im Osten eben nicht mehr nachdenklich machen. Warum sollte man nämlich was ernst nehmen, was man irgendwie längst als einen Ausdruck von einer linksgrünen Meinungsdiktatur entlarvt zu glauben hat? Vor allem, wenn man sich dabei selbst als letzte Demokratin, als Freiheitskämpferin gegen totalitäre Verhältnisse fühlt, ist also, was die AfD ihren Anhängerinnen bietet und das eben ganz stark an ostdeutsche Historie anbindet, ist ein Gefühl von Befreiung und Aufbruch.
Wir kommen so langsam Richtung Ende des Gesprächs und würden jetzt nochmal so ein bisschen den Fokus wechseln. Jetzt hast du mit deiner Forschung dann am Studienpreis teilgenommen, ganz sicher, weil doch auf der Hand liegt, dass sie wirklich gesellschaftsrelevant ist. Wie war denn das für dich jetzt, die Teilnahme beim Studienpreis? Wie war so diese Präsentation dann vor der Jury für dich und was ist seitdem bei dir dann auch passiert?
Also die Präsentation, den Tag, den ganzen fand ich sehr aufregend. Es war eine schöne, spannende Erfahrung, muss ich sagen. Schon die Nominierung oder die Präsentation dann oder der Tag hat mich darin bestärkt, dass meine Forschung relevant ist. Dass ich denke, das ist ein sehr wichtiges Signal an ForscherInnen in so einer und in jeder Dissertation, gehe ich davon aus, steckt einfach viel Zeit und Arbeit und das ist natürlich dann ein super Signal. Ich war auch sehr beeindruckt einfach davon, was es alles für spannende Forschung in anderen Feldern gibt, in denen ich mich eben nicht gut auskenne. Und obwohl das ja so eine Konkurrenzsituation war, diese Präsentation, wir waren 11 aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, fand ich das sehr positiv, wie wir uns da gegenseitig gestärkt und ermutigt haben und ja, so eine sehr angenehme Atmosphäre geschaffen haben dort. Was ist seitdem passiert? Also, als ich die Dissertation abgegeben habe, habe ich mich wieder in die Praxis soziale Arbeit begeben, habe in der aufsuchenden Wohnungsnotfallhilfe gearbeitet und parallel hat so begonnen, dass ich über die Dissertation eben vermehrt Vorträge halte, eingeladen werde in Praxis und Wissenschaft. Und ab 1. April, ich habe einen Ruf bekommen für eine Professur für soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und genau da freue ich mich jetzt auch sehr drüber.
Das heißt, du bist ja aber aktuell nicht Vollzeitwissenschaftler, sondern arbeitest wirklich auch in der sozialen Arbeit und dann wiederum auch in der Wissenschaft. Warum hast du dich dafür entschieden?
Weil ich davor lange in der Vollzeitwissenschaft war mit der Dissertation. Das ist mehr als 100% Investment über Jahre hinweg. Und mir ist es immer wichtig, das merkt man, glaube ich, schon an der Art der Forschung, die ich gemacht habe, das, worüber ich spreche, aus der nächsten Nähe gewissermaßen zu kennen, zu erkunden. Ich habe eben jahrelang auch Lehre für Sozialarbeitende gemacht. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es mir jetzt wieder ist. Also mein Studium der sozialen Arbeit war lange her. Meine Praxis war vor dem Masterstudium, meine erste Praxisphase. Und mir war es dann wichtig, einfach auch nochmal in die Praxis soziale Arbeit zu kommen, um in der Lehre auch tatsächlich fundiert über Empirie, über die Praxis sprechen zu können und da nicht den Kontakt zu verlieren. Und deshalb habe ich keine Vollzeitwissenschaft gemacht.
Ja, spannend. Gegen Ende des Interviews habe ich immer die drei gleichen Fragen für meine Interviewgäste und Gästinnen. Und du darfst, wenn du magst, schnell antworten. Du darfst auch ausholen, wie du magst. Und die erste Frage ist, was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? A, frische Zutaten zum Kochen. B, Fertiggerichte oder vielleicht auch was Vorgekochtes. Oder C, was ganz anderes.
Ich würde A nehmen. Ich koche sehr gerne, aber es muss schnell gehen.
Okay. Zweitens, du darfst in der Zeit reisen und eine oder einen Wissenschaftler in deiner Wahl treffen. Wer wäre das?
Also ich finde viele Menschen und davon natürlich auch einige Wissenschaftlerin sehr inspirierend. Aber ich würde keine spezifische Person jetzt auswählen wollen, weil Wissenschaft ist aus meiner Sicht eben immer eine kooperative Tätigkeit. Und selbst wenn am Ende eine Person ein Buch schreibt, haben so viele Menschen indirekt dazu beigetragen.
Also gibt es auch kein Kollektiv, wo du mal sagen würdest, hier so ein Abend mit den und den Personen?
Also ich habe ja Forscherinnen um mich rum, von denen ich viel gelernt habe und mit denen ich im Kontakt stehe und lerne immer neue kennen und freue mich darüber immer. Würde jetzt aber da niemand spezifisch herauspicken wollen.
Okay, das heißt, du musst nicht in der Zeit reisen, du freust dich über die echten Kontakte, ja, die du hast.
Ja.
Ja, super. Wärst du nicht Sozialarbeiter und Politikwissenschaftler geworden, das ist jetzt sehr hypothetisch, weil du hast ja schon zwei Jobs, was wärst du dann vielleicht heute vom Beruf?
Also bevor ich Zivildienst gemacht habe und sozusagen nach dem Abitur oder aus dem Abitur bin ich rausgegangen mit der Idee, dass ich Wirtschaftsingenieur werde. Das hatten irgendwie mir Lehrkräfte nahegelegt. Und nach dem Zivildienst hat sich die Ansicht komplett geändert und dann habe ich soziale Arbeit studiert. Vielleicht wäre ich heute Wirtschaftsingenieur, ich weiß es nicht.
Ah ja, das wäre ja eine ganz andere Sache gewesen. Interessant. Florian, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Arbeit, für deine Forschung und dass du dir heute Zeit genommen hast, sie uns vorzustellen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Listen to Wissen mit Professor Dr. Florian Spissinger. In der nächsten Folge spreche ich mit der Wissenschaftlerin Dr. Lena Kortz über Fibroblasten. Fibroblasten kennt ihr? Ich kannte den Begriff vorher definitiv noch nicht. Dank Lena und ihrer Forschung weiß ich aber nun, dass es Bindegewebszellen sind, die eine entscheidende Rolle in der Krebsforschung spielen können. Was der Wunsch, Ordnung ins Chaos zu bringen, mit ihrer bahnbrechenden Forschung zu tun hat, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge erscheint, abonniert Listen to Wissen in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@koerber-stiftung.de. Koerber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Koerber Stiftung. Redaktion Nadja-Lena Schröder, Isabel Rogge und Friederike Schneider. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.